Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Er ist Sportreporter, kommentiert Fußballspiele bei Sky und sitzt im Verwaltungsrat beim Wuppertaler Sportverein und hat trotzdem sonntagsvormittags um kurz nach 10 Zeit vorbeizukommen. Markus Lindemann ist heute bei mir im Elbertalk zu Gast. Hallo, guten Morgen. Oder Moment, wie du sagst, Tag zusammen.
Guten Morgen zusammen, danke für die Einladung. Dankeschön.
Tag zusammen, das ist so dein Signature-Move, sagen die jungen Leute. Also daran erkennt man auch ohne Bild, wenn du kommentierst, Markus Lindemann spricht jetzt zu uns.
Das ist eine gängige Begrüßungsformel. Mitunter begrüße ich auch Freunde und Familie so.
Aha, und auch bei Social Media habe ich gesehen. Du warst gestern auch im Einsatz bei der Partie Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Wie war's?
Schön, ich bin sehr, sehr gerne in Bremen und ich konnte auch die Farben auseinanderhalten, weil beide sind ja mit Grün und mit Weiß unterwegs gewesen. Sehr spannendes Spiel, sehr abwechslungsreich, Gladbach in Führung, Gladbach in Rückstand, dann ein Handelfmeter, sicherlich diskutabel für den einen oder anderen, am Ende ein 2:2. Korrektes Ergebnis, immer super Stimmung im Weserstadion. Allerdings die Bahnfahrt, weil du es ja gerade angesprochen hast, war durchaus kompliziert.
Habe ich gehört, ja. Also sprechen wir auch vielleicht gleich drüber, wie du so zu deinen Einsatzorten kommst. Dein Job als Fußballkommentator, der ist ja für viele so einer, ja, aus der Kategorie Traumjob. Ihr hört Radio Wuppertal, den Elbertalk, unser großes Interview am Sonntagvormittag. Bei mir zu Gast ist Markus Lindemann. Er ist Sportreporter und Kommentator beim Sender Sky. Für die Älteren, früher hieß das Premiere, als du da angefangen hast. Also du machst das schon ein bisschen länger und gehörst da auch zur Startformation, um in Fußballsprache zu bleiben. Wie war das damals, als man gesagt hat, wir machen jetzt groß hier so einen Sender, wo wir Fußballspiele kommentieren können?
Also zur Gründungsmannschaft gehöre ich nicht. Das ist jetzt meine 25. Saison tatsächlich und wir firmierten unter drei Namen sogar. Also als ich anfing, war es Premiere, dann war es mal Premiere World und jetzt sind wir Sky. Also ne, der Sky has no limits, das steckt dahinter. Nein, also ein Vierteljahrhundert Sky und Premiere und wie wir hießen, zur Gründungsmannschaft gehörte ich nicht. Ich war ein altes öffentlich-rechtliches Kind oder ich bin ein altes öffentlich-rechtliches
Stimmt,
Kind.
WDR, ne?
Ich war vorher beim WDR 7 Jahre und mein damaliger Chef hatte ein Jobangebot bei Premiere damals und hat mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, Fußballspiele zu kommentieren. Dann habe ich sinngemäß gesagt, willst du mich eigentlich veräppeln? Natürlich habe ich Lust dazu, ne? Denn beim WDR gab es die Altvorderen wie Heribert Fassbender, die Älteren werden sich erinnern. Und an denen war kein Weg vorbei. Also es gab kein Vorbeikommen an denen, was den Live-Kommentar angeht. Und insofern war das für mich eine große Chance. Und ich habe das auch nie bereut, dorthin zu gehen. Es gab dann immer mal wieder Möglichkeiten, den Verein zu wechseln sozusagen. Aber ich bin auch eine treue Seele. Im Grunde habe ich nur drei Arbeitgeber gehabt. Es ging los mit, ja, tatsächlich Radio Wuppertal, dann WDR in Köln und seit 1999 eben Sky respektive Premiere.
Gut, dass du Radio Wuppertal ansprichst, dann muss ich hier die Überleitung nicht machen. Anfang der 90er Jahre warst du, ich wollte gerade sagen hier, aber da war Radio Wuppertal ja noch woanders. Wie blickst du auf deine Radiozeit?
Mit sehr viel Wohlwollen, Freude und Begeisterung. Also als ich jetzt gerade diese Räumlichkeiten betreten habe, bin ich ins Schwärmen geraten. Das ist ein ganz, ganz toller Arbeitsplatz. Ich hoffe, euer Chefredakteur hört zu. Es ist so eine ganz latente Bewerbung. Ich würde gerne wiederkommen. Nein, wunderbar. Radio ist für mich natürlich das lebendigste Medium, das es überhaupt gibt. Allein die Tatsache, dass du gerade erklären konntest, dass der ICE nach Hamburg-Altona verspätet ist und so weiter, zeigt ja die Unmittelbarkeit dieses Mediums, ne? Also ich liebe Radio nach wie vor. Ich habe nur immer wieder versäumt, in den letzten 25 Jahren irgendwie auch nochmal so eine Kleinigkeit beim Radio machen zu dürfen. Und die Zeit damals war super, denn wir begannen und niemand konnte es eigentlich. Das war Learning by Doing auf dem Sender. Und wir haben alle davon profitiert. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele ehemalige Radio Wuppertal Mitarbeiter, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch im Privatfernsehen untergekommen sind und auch ihren Weg gemacht haben. Und damals war es so, ich bin ja ein alter Sportler, wir hatten damals eine Sportsendung und man höre und staune, wir hatten insgesamt 7 Stunden Sportprogramm am Wochenende.
Ein Träumchen.
Ja.
Ein Träumchen. Vielleicht kommen wir jetzt noch auf 7 Minuten, ne? So ändert sich das manchmal.
So ändern sich leider die Zeiten. Ne? Mhm. Wir haben mitunter auch aus der Fußball-Kreisliga live übertragen, damals gab es ja noch gar keine Handys, aber es gab das berühmte Reportophon. Ich habe immer gesagt, das ist eine mobile Telefonzelle, die wir mitschleppen mussten. Sportplatz Hauptstraße oben auf den Südhöhen und dann im strömenden Regen im Herbst Kronberger SC gegen TuS Bohrichrath übertragen. Wunderbar. Ganz, ganz tolle Zeit.
Welches Spiel hast du denn dann bei Premiere damals als erstes kommentiert? Weißt du noch, was so deine, dein Einstand war dann als Fußballkommentator?
Sowas weiß man. Das vergisst man nie. Zum Glück. Ja, tatsächlich ist es so. Und am Anfang war es ja so, das muss ich vielleicht nochmal vorweg geben. Am Anfang war es so, dass wir nicht alle Fußballspiele übertragen haben. Es gab maximal 3, 4 Übertragungen am Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag. Und mein erstes Spiel war ein Zweitligaspiel. Ich weiß bis heute nicht, ob mein Chef mir die erste Liga damals nicht zugetraut hat. Jedenfalls war es das Zweitligaspiel Rot-Weiß Oberhausen gegen Borussia Mönchengladbach.
Mhm.
Ja, Borussia Mönchengladbach. Und da war ich natürlich schon aufgeregt. Damals sind wir alle noch eingeblendet worden, länger eingeblendet worden, die Kommentatoren. Wir haben Anzüge getragen und Krawatten. Alles recht förmlich, alles recht gesetzt. Aber als der Schiedsrichter angepfiffen hat, Attacke, wie man so schön sagt.
Ne? Attacke, ja. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, vielleicht wollte dein Chef dich gar nicht in die zweite Liga setzen, sondern hat sich einfach gedacht, Mensch, da spielt ja Borussia Mönchengladbach, da kann ich dem Markus vielleicht einen Gefallen tun. Weil die Gladbacher, an denen hängt dein Herz so ein bisschen. Wie ist das denn, wenn die spielen und du darfst ran, so wie gestern?
Naja, also ich bin natürlich auch im Verein relativ eng vernetzt mittlerweile. Nach all den Jahren ist das ja, keine Kunst. Und ich höre immer wieder, wenn ich die Gladbacher kommentiere, dass ich zu kritisch bin. Das ist vielleicht auch so ein ganz nachvollziehbarer, plausibler Reflex. Also ich habe gestern noch mit Gladbacher Verantwortlichen gesprochen und die haben das bestätigt. Wir haben immer den Eindruck, du magst uns nicht und so weiter. Und aber die haben mir einen sehr, sehr wertvollen Hinweis gegeben. Wahrscheinlich ist das so, bei Dingen, die man ganz besonders gern hat, bei Dingen, die man ganz besonders liebt, ist man besonders kritisch. Und ich bin sofort auch auf Kindererziehung gekommen. Möglicherweise bin ich mit meinen Kindern auch kritischer, als es eigentlich notwendig wäre.
Zählst du denn deine Fußballspiele, die du kommentierst, noch mit? Gibt es eine Strichliste irgendwo?
Auf gar keinen Fall. Nein. Ich, ganz ehrlich, also wenn man eine solche Show wie deine heutige besucht, dann überlegt man natürlich schon, welche Fragen kommen können. Und ich war mir sicher, dass diese Frage kommt.
Mist.
Und mir ist sofort eingefallen, dass ein alter, mir sehr wohlgewogener Kollege Töpperwien, der hat, Rolf Töpperwien, so viel Zeit muss sein, der hat seine Spiele tatsächlich gezählt. Ich wüsste es nicht. Ist ja eine relativ simple Rechnung, ne? 25 Jahre mal so rund 50 Spiele im Jahr. Da kommt man auf eine erkleckliche Zahl.
Mhm.
Aber ich zähle nicht und ich mache auch keine Strichlisten.
Ist vielleicht auch besser so. Aber wenn man schon so lange dabei ist und das vielleicht auch jede Woche macht, wie schafft man es denn da irgendwie frisch ranzugehen und da nicht dafür zu sorgen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer 50 Cent ins Fußball-Floskelschweinchen schmeißen? Wie bereitest du dich auf die Spiele vor?
Also erstmal zum Thema Floskeln, da habe ich eine ganz, ganz eigene Geschichte offen gestanden. Ich bin ja diesen Job angetreten, weil mich genau diese Floskeln extrem genervt haben. Aber in den ersten Jahren habe ich, wie sagt man so schön, überpaced. Ich habe dann vielleicht ein bisschen zu gestelzt gesprochen und habe mir ganz besondere Formulierungen überlegt. Eben, ich will nicht, dass es im Strafraum lichterloh brennt. Ich will diese Formulierung einfach nicht mehr. Ne? Nicht, weil sie mir zu militärisch oder zu kriegerisch wären, sondern weil sie einfach so banal sind, weil die deutsche Sprache so vielfältig ist. Und weil man von Anfang an, wenn man in diesen Job kommt, dafür sorgen soll, dass man vernünftige Synonyme hat. So. Also das war mein Thema, möglichst, es wird mir nicht immer gelingen, zugegeben, aber möglichst Floskeln vermeiden, das war die Herangehensweise. Also eine eigene, frische, lebendige, aber auch authentische Sprache zu finden Und naja, die Herangehensweise hat sich nicht geändert. Ich liebe einfach dieses Spiel. Also ich gucke mir auch gerne, mein Junior spielt auch Fußball und ich gucke mir auch total gerne U12-Fußballspiele an. Also wer die ganzen 11- und 12-Jährigen hinterm Ball herrennen, mir gefällt das einfach. Ich gucke auch gerne die erste Mannschaft des WSV an, in der Regionalliga, Jugendspiele. Ich gucke mir alles an. Ich liebe diesen Sport und wenn ich das große Privileg habe, Fußball-Bundesligaspiele kommentieren zu dürfen, dann genieße ich das einfach. Also das Komplizierteste ist wirklich mitunter An- und Abreise, aber wenn ich einmal im Stadion bin, ich kenne natürlich durch diese lange Zeit alle Stadien, ich fühle mich einfach wohl. Das geht schon mitunter damit los, dass man einen Smalltalk mit den Ordnern erhält am Parkplatz und alles ist schön, ist wie eine große Familie und wenn dann der Schiedsrichter anpfeift, dann bin ich sowieso in meinem Element und ich lebe meinen Traum, das darf ich so sagen.
Ja, habe ich ja eben schon gesagt, also für viele ist das, glaube ich, auch ein Traumjob. Aber es ist nicht so, man reist an, man setzt sich hin und dann, ja, mal gucken. Also es bedarf ja schon einer gewissen Vorbereitung vor so einem Spiel, würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen. Also wie sieht die Vorbereitung konkret bei dir aus? Wann geht es jetzt zum Beispiel für dich los, dich auf nächstes Wochenende vorzubereiten?
Also es ist ja so, der große Harald Schmidt, den jeder kennt, hat ja mal gesagt, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man ja vorher was reingesteckt haben. Na klar, ich bereite mich vor, ich bereite mich auch gewissenhaft vor, so jedes Mal auch auf eine Partie wie gestern, Bremen gegen Gladbach, als wäre es das WM-Finale. Da darf man auch nicht differenzieren. Das wäre auch respektlos den sportlich Handelnden gegenüber. Also meine Vorbereitung ist zeitlich gar nicht so richtig einzuschränken. Im Grunde beginnt sie heute, die Vorbereitung. Ich habe nächstes Wochenende das Spiel Gladbach gegen Frankfurt. Das heißt, die Gladbacher Vorbereitung, die ist so ein bisschen, die ist relativ simpel, weil ich ja nur auf das Spiel von gestern aufbauen muss. Frankfurt habe ich jetzt länger nicht gehabt und es ist so eine Tagesarbeit. Ich gucke mir die Zeitungen an und je näher das Spiel rückt, umso intensiver wird dann die Vorbereitung. Dann geht es dann darum, welche Spieler sind verletzt. Ich entwickle eine Idee, wie die Herangehensweise sein könnte. Idealerweise telefoniere ich mit den Trainern, damit die mir frühzeitig schon ihre Aufstellungen geben. Das macht leider nicht jeder. Früher war es ein bisschen simpler. Und dann geht's am Samstagvormittag in Richtung Borussia Park. Mit all dem Wissen, das ich habe. Und dann, um das noch zu Ende zu bringen, und dann ist ja die große Kunst, sein angelerntes Wissen nicht komplett runterzubeten, ne? Um die Leute nicht zu nerven, sondern einfach so viel im Hinterkopf zu haben wie möglich, um es dann anzuwenden, wenn es möglich ist. Also wenn der Pfosten bricht zum Beispiel.
Jetzt kommt ein harter Bruch, weil wir so schön im Flow sind, über deinen Job reden, aber über eine Sache reden wir noch, weil du auch öffentlich darüber gesprochen hast. Wir hier so im Radio, wir Radiomenschen, wir haben ja die größte Angst, dass irgendwas mit unserer Stimme ist, wenn die nicht da ist, dann ist das schwierig, so im Radio zu erzählen. Und dass die Gesundheit eben nicht immer mitmacht, hast du ja auch erfahren müssen und du lebst mit einer Gesichtslähmung. Kannst du kurz erzählen, wie das gekommen ist und wie es dir mittlerweile damit geht?
Ich will es nicht zu medizinisch werden lassen. Also Ursache war letztlich ein Tumor am Felsenbein, das ist der Knochen hinter dem Ohr. Dieser Tumor ist entfernt worden, es war ein gutartiger Tumor, das ist erstmal die gute Information bei dieser ganzen Geschichte. Dieser Tumor ist entfernt worden. Leider Gottes ist dabei der sogenannte Facialis-Nerv betroffen worden. Das ist der Nerv, der sämtliche Gesichtsmimik versorgt. In einer weiteren Operation ist dann versucht worden, diesen Nerv zu rekonstruieren, damit eben diese Mimik wiederkommt. Und ein Stück weit in ganz homöopathischen Dosen funktioniert das auch wieder, aber eben nicht so wie vor dieser Operation. Das heißt, ich habe eine sogenannte halbseitige Gesichtslähmung. Das Problem ist, das können jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber du siehst es, das Auge vor allem, ne? Der Augenschluss funktioniert nicht, dann tränt das Auge, das ist mitunter sehr, sehr lästig, ich muss immer tropfen. Und ja, was mich natürlich stört und ärgert, ist die Spreche. Ne? Die Sprache ist Gott sei Dank geblieben, aber die Spreche. Ne? Ich muss mir weiterhelfen, indem ich wie jetzt auch die rechte Hand auf meine Wange halte. Um die ganze Muskulatur, die weggegangen ist, zu stabilisieren, sodass auch jeder versteht, was ich zu sagen habe. Denn das ist ja, wäre ja sinnvoll, ne, wenn jeder mitbekommt, was ich sage und das auch versteht. Also ich habe mich arrangiert, kann man sagen. Es ist nicht optimal, aber ich habe das große Glück, dass mein Chef mit mir diesen Weg geht. Ne? und sagt, ich stelle dich auch vor die Kamera. Und ich sage dann immer mit dem schiefen Gesicht, möchte ich eigentlich nicht vor die Kamera, weil ich das früher auch sehr häufig gemacht habe, also Moderationen und Interviews am Spielfeldrand. Und am vergangenen Wochenende habe ich dann so ein kleines Comeback gegeben, habe Interviews in Mönchengladbach gemacht, habe mich auch so semi-wohl gefühlt. Es ist okay, es ist eine Option, aber mir ist es dann tatsächlich lieber, wenn ich mit dieser Einschränkung mich sozusagen hinter dem Mikrofon verstecken kann und die Leute das mitunter gar nicht mehr mitbekommen. Also wenn ich so spreche, kriegt es wahrscheinlich kaum jemand mit, dass ich diese Beeinträchtigung habe.
Absolut. Vielleicht noch ein Grund wieder für dich, Markus, auch zum Radio zu kommen.
Ja, war das eine Offerte?
Eine Einladung, okay. Auf jeden Fall. Und ich erstmal Daumen hoch für deinen Chef natürlich auch und für alle, die dir gerne zuhören in den letzten 25 Jahren, ist natürlich super, dass du dich davon nicht kleinkriegen lässt.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Quasi zweite Halbzeit jetzt, Markus, bei uns im Elbertalk. Ist so schön, beim Fußball kann man wirklich sehr schön die Bilder mit rübernehmen in normale Gespräche. Markus Lindemann ist zu Gast, Sportreporter, Sky-Kommentator und Radio Wuppertal-Verflossener. Ex hört sich so schlecht an. Verflossener klingt irgendwie ein bisschen romantisierter. Lieber Markus, du machst das jetzt schon eine Weile, Fußballspiele kommentieren. Du hast schon gesagt, dass manchmal das Feedback kommt, Mensch, der Markus, der ist aber streng. Das Feedback kommt dann aus Gladbach, weil die Borussia denn dein Lieblingsverein ist. Wie ist denn so das Feedback von anderen Leuten? Ich habe ja schon mal gelesen, dass du Bratwurst genannt worden bist.
Wer hat das gesagt?
Das Internet vergisst nicht. Ja. Aber nein, jetzt mal im Ernst. Kriegt man das mit, wie die Leute das finden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich, man jede Woche da einen anderen Verein kommentiert, da hat man dann auch entweder die Fangruppen bei sich oder gegen sich. Wie nimmst du das wahr?
Ich bekomme das mit, weil ich ja auch, wenngleich relativ hemdsärmlich bei Social Media unterwegs bin, also nicht so wie andere Kolleginnen oder Kollegen, aber da bekomme ich natürlich ein bisschen was mit. Das hat sich ein bisschen gelegt, so in der Anfangszeit oder vor 5, 6 Jahren habe ich damit unter relativ heftige Dinge einstecken müssen. Ich bin auch einmal tatsächlich mit der Polizei konfrontiert worden. Das heißt, ich habe Anzeige erstattet, weil mir via Facebook nach dem Leben getrachtet wurde. Also mir wurde von einem, das muss ich jetzt in Anführungszeichen setzen, von einem Fan von Eintracht Frankfurt tatsächlich gedroht, wenn ich noch einmal nach Frankfurt komme, werde ich das nicht überleben. Und diesen Menschen habe ich angezeigt. Und wie sich herausstellte, lebt er irgendwo in Frankfurt auf einem Dorf und die Polizei hat dann sonntagsvormittags, wahrscheinlich zur Zeit des Elba-Talks, geschellt und hat ihm erklärt, dass man sowas einfach nicht macht. Ne? Also ich bin dann auch sehr aktiv, wenn es halt darum geht, dass mir angedroht wird, dass es mir nicht gut gehen wird, wenn ich in den Stadien bin. Ansonsten ist es sehr wechselhaft. Also große Kommentatoren haben gesagt, 100% der Leute wird man nie erreichen. Wenn man 50% schafft, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Ich kann es nicht jedem recht machen, will ich auch gar nicht, weil ich gerne auf dem Sender am Mikrofon auch authentisch bleiben möchte. Ich gebe meine Eindrücke wieder und ich gebe diese Eindrücke überparteilich wieder. Auch wenn ich bin kein Fan, ich liebe Borussia Mönchengladbach, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Das darf ich hier so offen sagen. Aber da kann ich schon differenzieren und das sollte man mir auch zutrauen. Im Übrigen mag ich auch den ersten FC Köln. Da sagen ja sehr viele, das geht gar nicht. Du musst dich entscheiden, entweder oder. Nee, muss ich gar nicht. Ich liebe diese Stadt, ich habe lange in Köln studiert und ich habe eine Affinität auch zum 1. FC Köln, obwohl ich Gladbach-Sympathisant bin. Also kurzum, ich werde mitunter angefeindet, nicht mehr so schlimm und mittlerweile nehme ich das auch nicht mehr so ernst. Aber es gibt durchaus auch zielgerichtete Kritik und die lese ich mir durch und dann denke ich nach, na, hast du vielleicht beim letzten Spiel wirklich ein bisschen zu sehr auf die Gladbacher Borussia eingedroschen oder hast du zu viel gequatscht oder hast du diese eine oder andere Szene vielleicht dann doch falsch beurteilt? Also da nehme ich mir Fankritik durchaus auch an.
Finde ich gut, dass du den FC erwähnst. Ich versuche ja immer, mich in so Fußballgesprächen hier zurückzuhalten und meinen geliebten FC nicht so zu thematisieren, was auch echt im Moment wehtut. Und wir wollen uns ja über schöne Sachen unterhalten. Der Fußball ist ja auch meistens schön und nimmt einen relativ großen Teil in deinem Leben ein, nicht nur hauptberuflich, sondern du engagierst dich ja auch beim Wuppertaler SV. Das vertiefen wir auch gleich. Markus, seit November bist du auch Mitglied im Verwaltungsrat beim WSV. So der gemeine Fan weiß zwar, dass es diese Gremien und Institutionen bei den Vereinen gibt. Was macht denn genau ein Verwaltungsrat?
Also das, was der Verwaltungsrat macht, ist ja in der Vereinssatzung der jeweiligen Clubs verankert. Also generell und grob gesagt ist der Verwaltungsrat beim WSV wie Aufsichtsräte bei anderen Clubs oder Verwaltungsräte bei anderen Clubs ein Kontrollorgan. Also wir sind nicht tagesaktuell unterwegs. Das Gremium beim WSV, von den Mitgliedern übrigens gewählt, besteht aus 9 Personen, eine Frau und 8 Männer. Und wir kontrollieren halt die Geschicke im Club. Das heißt, vielleicht wäre das Prägnanteste zu sagen, der Verwaltungsrat beispielsweise bestellt den Vorstand. Ja, also wir sind im Grunde dafür verantwortlich, wer als Vorstand beim Wuppertaler SV agiert. Es ist tatsächlich mitunter sehr, sehr tiefe und diffizile Vereinsarbeit. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Also ich bin damals gebeten worden, stell dich doch mal zur Wahl. Das habe ich gemacht, weil irgendwie, klar, als Wuppertaler nicht immer nur über den Verein nörgeln, der es nicht schafft, in den Profifußball zurückzukommen. Also wenn, dann bitte auch mal mithelfen. Und das war so der Ansatz dazu. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Mein Junge spielt beim WSV, damit habe ich auch so eine emotionale Anbindung an diesen Club. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich mal, aber ich muss noch sehr viel lernen, was Vereinsarbeit angeht. Aber ich gebe mir redliche Mühe. Mittlerweile ist ja die Situation nicht ganz so erfreulich, auch monetär nicht so erfreulich. Niemand weiß so genau, wie geht es weiter, in welcher Besetzung wird es weitergehen in die neue Saison. Sehr interessante Arbeit, die man allerdings auch nicht unterschätzen darf tatsächlich.
Mhm. Ja, und wie waren die ersten Monate so für dich? Also wie oft trefft ihr euch und verwaltet quasi in eurem Verwaltungsrat?
Generell ist die Verabredung, dass wir uns einmal im Monat sehen. Da gibt es natürlich im Stadion am Zoo eine entsprechende Sitzung. Mittlerweile sehen wir uns häufiger, weil die Situation natürlich pressiert. Ne? Niemand weiß so ganz genau, wie viel Geld zur Verfügung steht. Es gibt natürlich auch viele weitere Abteilungen, nicht nur die Profiabteilung, sondern es gibt die Nachwuchsabteilung, es gibt eine Turnabteilung etc. Die müssen auch alle Beachtung finden. Und jetzt ist die große Herausforderung für den Club diese Saison, einigermaßen schadenfrei zu Ende zu bekommen, auch wirtschaftlich schadenfrei zu Ende zu bekommen und dann trotz der vielen schlechten Nachrichten der letzten Wochen und Monate mit Enthusiasmus, mit Leidenschaft und mit sehr viel Sorgfalt auch die neue Spielzeit anzugehen.
Viel Leidenschaft gibt es auf jeden Fall beim, ich sag mal, harten Kern der Fans. Ich war beim Auswärtsspiel bei Fortuna Köln, wo sehr viele Wuppertaler mit dabei waren, hat mich auch überrascht, weil im Prinzip ging es nicht mehr um viel. Das war das Spiel, wo Aachen Couchmeister geworden ist durch die Niederlage in Köln. Und auch jetzt bei den letzten Spielen, wo maximal Platz 2 als Ziel ausgerufen wird, sind viele Fans dabei. Gestern 1350. Es bleiben aber auch viele Plätze eben leer im Stadion am Zoo. Wie blickst du auf das Ganze?
Ich glaube einfach, dass die Leute, auch die WSV-Fans, ein Stück weit gefrustet sind. Die Mannschaft, die ist ja immer noch konkurrenzfähig. Also das muss man auch mal sagen. Die Art und Weise, wie sie gestern auch wenn es der Tabellenletzte war, diesen Sieg errungen haben, zeigt ja, dass diese Mannschaft funktioniert, dass diese Mannschaft über anständige Charaktere verfügt, dass eine Moral in der Mannschaft ist. Ansonsten hätten sie sich vielleicht von Aalen herspielen lassen nach dem Rückstand. Nee, sie drehen das Spiel und holen wieder 3 Punkte. Ich glaube, dass, aber nachher ist man immer schlauer, ich glaube, dass der Trainerwechsel zu spät kam. Ich halte Ersan Palatan für einen hervorragenden Trainer, muss ich sagen. Und die Fans sind einfach gefrustet, weil es nun wieder nicht geklappt hat, den Aufstieg in die dritte Liga zu finalisieren. Nachdem in den letzten Jahren Münster und Essen, Rot-Weiß Essen, hochgegangen sind und mal ganz nebenbei gesagt auch eine tolle Rolle spielen in der dritten Liga, war natürlich die große Sehnsucht aller Fans und ich vermute mal auch aller Wuppertaler, die sich für Fußball interessieren, dass dieser Club endlich wieder aufsteigt in den, ich sage immer ganz gerne, offiziell bezahlten Fußball. Das hat nun leider nicht geklappt. Dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe, sportliche Gründe zu allervorderst. Ein weiterer Grund spielt im Länderdreieck, nämlich Alemannia Aachen. Das ist eine Truppe, die das mit einer atemberaubenden Konstanz hingekriegt hat, Siege um Siege, Leistung um Leistung auf den Platz zu bringen. Davor muss man auch den Hut ziehen, das muss man anerkennen. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, am Ende einer Saison, die man mit sehr viel Euphorie gestartet hat, ist da sehr viel Frust bei den Fans. Und der Club hat jetzt die Herausforderung, diesen Frust wieder umzuwandeln in Aufbruchstimmung. Das ist die große Herausforderung für alle, die es mit dem WSV haben und für alle Beteiligten, für alle, die mithelfen. Und dazu gehört auch das kleine Rädchen, ja, in diesem Fall Markus Lindemann im Verwaltungsrat. Also da mitzuhelfen, dass diese Saison sozusagen ordentlich zu Ende gespielt wird und dann aber, ja, wie heißt es so schön, Attacke, ne?
Wie könnte denn der WSV den Menschen vielleicht noch ein bisschen näher gebracht werden? Also wenn man durch Barm läuft, dann sieht man, da ist gut gestickert überall. Also da ist der WSV vielleicht auch ungewollt sehr präsent. Ich stand neulich am Bahnhof und da sind ja diese Infotafeln, diese digitalen, und da wurde Werbung gemacht für ein Heimspiel von Bayer Leverkusen, warum auch immer die noch Werbung machen müssen gerade. Aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit, den WSV vielleicht noch ein bisschen sichtbarer zu machen für die Menschen, die vielleicht den gar nicht so auf dem Schirm haben oder sie vielleicht doch interessieren? Ich glaube, Thomas Richter als Vorstand sagt ja auch häufiger, ja, wenn alle Leute, die sich für das Ergebnis vom WSV interessieren, auch mal ins Stadion kommen würden, dann wäre es richtig voll.
Ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen, also auf das letzte Thema zu sprechen zu kommen, das hängt so ein bisschen mit der Grundmentalität der Wuppertaler zusammen. Der Wuppertaler an sich, der meckert ja erstmal gerne. Ne? Also ne, wenn das Wetter wochenlang schlecht war und die Sonne scheint, dann ist es direkt wieder zu heiß. Ne? Und ich glaube, das hat was mit dem Charakter des Bergischen zu tun. Aber du hast komplett recht, der Verein muss sich kolossal öffnen den Menschen gegenüber, der Stadt, der Verein muss in der Stadt wahrnehmbar sein, der muss spürbar sein, so wie der 1. FC Köln in Köln spürbar ist. An jeder Ecke, in jedem Stadtteil ist der 1. FC Köln ein Thema. Das ist tatsächlich hier in Wuppertal anders. Aber dafür ist unter anderem ja auch ein neuer Vorstand bestellt worden mit Marvin Klotzkowski, der ja seine große Expertise auch im Bereich Marketing hat. Das ist genau seine Herausforderung und das ist genau die Aufgabe, die wir ihm mitgeben, diesen Verein sichtbarer, spürbarer, nahbarer auch zu machen.
Bei mir zu Gast ist Markus Lindemann, Sportreporter und Fußballkommentator, und nicht nur das, weil wir haben auch gar nicht über deine eigentliche fußballerische Karriere gesprochen, Markus. Jetzt haben auch schon ein paar Leute bei WhatsApp geschrieben, die dich von Vereinen kennen, vom ASV Wuppertal, FSV Vohwinkel hast du auch gespielt, habe ich gelesen, kannst mich gerne korrigieren, Borussia Wuppertal, TSV Ronsdorf. Also schon alles eine korrekt. Spielerkarriere, alles oder?
Du hast mal zwei große Clubs vergessen.
Mettmann habe ich rausgelassen.
Mettmann, genau. Mit Mettmann bin ich damals glorreich aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen. Das soll hier auch nochmal Erwähnung finden. Und beim SV Langenberg habe ich gespielt.
Ja, und wo lief es am besten?
Wo lief es am wenigsten schlecht, wolltest du fragen. Ja, ich habe immer sehr, sehr gerne gespielt und ich habe, glaube ich, ein bisschen zu spät angefangen. Also ich habe mit 12 erst angefangen. Meine erste Sportart war Schwimmen. Heute muss ich sagen, ich profitiere davon, weil ich ja das Schwimmen einmal gelernt, vergisst du es nicht mehr. Und ich im Alter sind ja solche Sportarten wie Schwimmen dann durchaus sehr, sehr angezeigt, ne, um einigermaßen fit zu bleiben. Ich hatte eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit in Vohwinkel, weil wir da eine tolle Mannschaft waren, viele Jungs aus der A-Jugend, also das, was du gerade geschildert hast, auch in den Nachrichten, Hugo Schmidt gestern, ne, WSV aus der U19, an beiden Treffern beteiligt. Das hat mich so ein bisschen an die Zeit erinnert. Alles junge Spieler, eine tolle Mannschaft, eine tolle Kameradschaft, was wichtig war. Ein super Trainer, knapp am Aufstieg gescheitert. Dazu habe ich noch eine F-Jugendmannschaft trainiert damals. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Zumal ja auch diese Anlage in der Lündenbeck sehr, sehr schön ist, ne, also mitten im Grünen, tolles Vereinsheim. Also an die Zeit in Vohwinkel erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück.
Und die Ambition, Profi zu werden, gab es nicht? Oder gab es die berühmte Knieverletzung, die dazwischen kam?
Nein, bei mir war es tatsächlich ein Bauchmuskelfaserriss. Ach. Es war tatsächlich so, dass ich dann mal die Chance hatte, beim ASV zu spielen. Die wollten mich holen oder die haben mich geholt, von Vohwinkel weggeholt. Und im letzten Spiel mit dem FSV Vohwinkel, das war die letzte Aktion, ich musste unbedingt noch diesen einen Freistoß schießen und da hat es mir komplett die Beine weggeschlagen. Faserriss im Bauchmuskelbereich, also ein richtiger Abriss. Ich habe ein halbes Jahr aussetzen müssen, bin da gar nicht klargekommen beim ASV. Eine richtig gute Mannschaft, damals die zweitbeste Mannschaft hier im Tal hinter dem WSV. Und ja, das war das ultimative Ende meiner Profiträume, die es konkret auch nie gegeben hat, so ehrlich muss man sein.
Aber beim Fußball bist du ja geblieben und Wuppertal ist ja dein Zuhause auch geblieben. Von hier aus startest du dann in alle Stadien in Deutschland und ich habe gelernt mit der Bahn. Also bist passionierter Bahnpendler. Mhm. Wie klappt das so hier ab Wuppertal Hauptbahnhof? Welche Gefühle hast du an diesem Ort?
Also die Gemengelage ist ja folgende. Ich lasse mich von der Bahn nicht unterkriegen. So, auch gestern wieder, das empfehle ich jedem mal, der Lust hat auf ein Abenteuer. So am Samstagabend eine Dreiviertelstunde Aufenthalt am Dortmunder Hauptbahnhof und warten dann auf den Regionalexpress, der nach Wuppertal fährt. Man kann sehr viele soziale Studien betreiben an diesen Bahnhöfen. Aber generell, wenn die Bahn denn mal pünktlich ist, ist es für mich ein unschlagbares Verkehrs- und Transportmittel, weil es den großen Vorteil hat, dass ich arbeiten kann. Ich kann Zeitungen lesen. Zeitung ist das mit dem Papier. Ich weiß, viele sind nur noch digital unterwegs. Ich bin halt auch da noch ein alter Dinosaurier. Ich habe gerne Papier in der Hand. Und das kann ich im Zug halt super machen. Im Auto sollte man das nicht machen.
Und nach den Spielen geht es für dich dann im Zug wieder zurück nach Wuppertal. Was bedeutet denn Wuppertal für dich?
Ja, Wuppertal ist Heimat. Das klingt dann immer so abgedroschen, aber ich wehre mich auch dagegen, dass viele, auch in meinem Kollegenkreis übrigens, sagen, Wuppertal sei eine hässliche Stadt. Das stimmt definitiv nicht. Man muss mit offenen Augen durch diese Stadt gehen. Und kaum sage ich es, schaue ich aus diesem wunderschönen gläsernen Studio auf die Schwebebahn und die Schwebebahn fährt vorbei. Das allein ist auch Wuppertal, ne? Mitten in der Stadt. Trotzdem, man sieht Grünes. Es gibt sehr, sehr schöne Ecken. Es gibt auch für wesentlich jüngere Menschen hier eine tolle Kneipenszene, wie ich finde. Viele schöne Cafés. Man darf nicht mit Scheuklappen durch diese Stadt rennen. Man muss die Augen öffnen und sieht dann automatisch die schönen Ecken. Also ich lebe hier in Wuppertal auch ganz bewusst und mit Überzeugung. Ich hatte immer mal die Möglichkeit, nach Köln zu gehen oder beruflich jetzt nach München, weil unser Sender sitzt ja in Unterföhring. Mhm. Ich wollte das nicht. Ich wollte hier bleiben, weil ich mich hier auch wohlfühle. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich den Großteil meiner sozialen Kontakte hier habe.
Das ist ein schönes Plädoyer für Wuppertal gewesen, lieber Markus. Und umso schöner, dass du es hier halten konntest, dass du hier zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast, im Elber-Talk vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank für diesen kurzweiligen Talk und noch eine schöne Restsaison. Ist ja nicht mehr lang, dann ist die Bundesliga auch vorbei. Und dir dabei alles Gute und danke, dass du da warst.
Ich war sehr, sehr gerne hier. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich komme wieder.